SWR 2 Forum.
Generation Corona. Versagt die Politik beim Kinderschutz? Am Mikrofon ist Doris Maul. Kinder sind die Leidtragenden der Corona-Krise. Viele haben motorische Defizite, leiden unter psychischen Störungen und klagen täglich über Ängste. Gleichzeitig fördert die Pandemiesituation auch noch häusliche Gewalt. Aber auch abseits der Covid-Krise sind Kinder immer noch die Schwächsten in der Gesellschaft. Wie können ihre Rechte gestärkt werden? Brauchen wir einen Kinderschutzartikel in der Verfassung? Darüber möchte ich am heutigen Weltkindertag diskutieren mit meinen Gästen, mit Professor Dr. Jörg M. Fegert. Er ist Kinder- und Jugendpsychiater und ärztlicher Direktor der Uniklinik Ulm, mit dem evangelischen Pastor und Gründer des christlichen Kinder- und Jugendhilfswerks Die Arche, Bernd Sickelko, und mit Professorin Dr. Sabine Andresen, Kindheits- und Familienforscherin an der Goethe-Universität Frankfurt und Vorsitzende der Unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs. Frau Andresen, als Vorsitzende dieser Kommission sind Sie ausgewiesene Expertin für Kinderrechte. Wenn die Rechte von Kindern verletzt werden, im schlimmsten Fall gewaltsam verletzt werden, dann haben ja meistens mehrere Instanzen versagt, also Eltern, Pädagogen, Jugendämter, Gerichte, Politik. Wo sehen Sie persönlich in dieser Pandemiezeit die, ich sag mal, gravierendsten schwarzen Flecken? Wo hakt es am häufigsten Ihrem Eindruck nach?
Also grundsätzlich können wir, glaube ich, sagen, dass die Rechte von Kindern und Jugendlichen insgesamt zu wenig im Blick waren. Also dass eigentlich erst zu einem sehr späten Zeitpunkt überhaupt mal darauf geachtet wurde, wie geht es eigentlich Kindern und Jugendlichen, die jetzt von einem Tag auf dem anderen in ihren Familien ausharren mussten und dass gerade auch Kinder und Jugendliche mit Familien in Armutslagen zunächst einmal gar nicht im Blick waren. Also ich würde sehr deutlich sagen, dass die Corona-Pandemie noch mal sehr verschärft uns vorgeführt hat, wie wenig die Rechte, Interessen und Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen generell im Blick sind und dass es sich deswegen lohnt, ganz grundsätzlich über Kinderrechte zu sprechen und daran anschließend natürlich auch zu fragen, wodurch sind Kinder besonders gefährdet.
Herr Professor Fegert, Sie haben sich in den vergangenen Monaten verschiedentlich zur Situation der Generation Corona zu Wort gemeldet. Eine Ihrer zentralen Aussagen, die ich mir da gemerkt habe, lautet: Der Kinderschutz in der Corona-Krise hat nicht versagt. Wie kommen Sie zu dieser positiven Einschätzung?
Naja, ich finde so Allgemeinurteile immer schwierig. Und wir haben jetzt gerade die neueste Jugendhilfestatistik über das erste Corona-Jahr 2020 bekommen. Und dadurch, dass viele Personen zu Hause waren, sind Gewaltphänomene wie emotionale Misshandlung von Kindern, das permanente Anschreien, Mobben eines Kindes, viel stärker aufgefallen, weil die Nachbarn aufmerksamer waren. Was weggefallen ist, ist alles, was sonst in der Schule passiert, im Kindergarten. Viele Kinder bekommen ja nur Hilfe, weil sie sich anderen anvertrauen können. Und wenn wir die Gruppen quasi nicht existieren lassen, sind die Kinder auf sich allein gestellt. Die Corona-Krise hat eigentlich wie im Brennglas gezeigt, dass wir Kinderrechte nicht auf dem Schirm haben. Und es hat lange gedauert, bis wir verstanden haben, für wen eigentlich Politik gemacht wird, nämlich Familien und für Kinder.
Bernd Sickelko ist der Dritte in unserer Runde. Herr Sickelko, Sie haben vor vielen Jahren, nämlich 1995 schon, das christliche Kinder- und Jugendhilfswerk Die Arche gegründet und haben aktuell, also just Anfang September, ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Kindheit am Rande der Verzweiflung, die fatalen Folgen von Lockdown und Isolation. Ist Kinderschutz in Ihren Augen durch die Pandemie zur leeren Worthülse geworden?
Also ich bin natürlich entsetzt darüber, was nicht passiert ist in der Vergangenheit. Unsere Kinder in den Archen wissen überhaupt nicht, wen sie anrufen sollen, geschweige denn, dass sie überhaupt Geld auf ihrem Handy haben und die meisten Krisentelefone nur erreichbar sind, wenn man Geld drauf hat. Und ich hatte am 16. März 2020 darauf hingewiesen, dass es gefährlich ist für Kinder, zu Hause zu sein und dass der Kinderschutz hinschauen muss. Ich habe gesagt, dass es für manche Kinder sicherer ist, in der Nacht durch einen dunklen Park zu gehen, als zu Hause eingesperrt zu sein oder in ihrem Zuhause zu sein, weil der enge Raum häufig dazu führt, dass eben die Kinder misshandelt, geschlagen, sexuell missbraucht werden, was ja auch bestimmte Statistiken schon veröffentlicht haben. Die Dunkelziffern sind sicherlich noch viel höher. Ich bin eigentlich sehr entsetzt, dass bis heute nicht richtig nachjustiert worden ist.
Also Ihr christliches Kinder- und Jugendhilfswerk, die Arche, kümmert sich vor allem um sozial benachteiligte Familien. Sie organisieren Freizeitgestaltung, Hausaufgabenbetreuung, auch Lernförderung in verschiedenen deutschen Städten, also nicht nur in Berlin. Das heißt, Sie arbeiten gewissermaßen an der Front, dort, wo es die Kinder in der Pandemie am härtesten getroffen hat. Anknüpfend an Ihren Buchtitel, wie verzweifelt waren diese Kinder in den vergangenen Monaten? Erzählen Sie mal ein bisschen aus der Praxis.
Also wir haben ein Hilfesystem erlebt, das kollabiert ist meiner Meinung nach. Wir waren einige der wenigen Organisationen, die jeden Tag an den Haustüren von den Kindern und Familien waren. Auf der einen Seite, um Lebensmittel zu bringen, auf der anderen Seite aber auch, um moralisch zur Verfügung zu stehen. Wir waren auch 24 Stunden oder sind es immer noch telefonisch erreichbar. Und das haben uns viele Hilferufe erreicht von Kindern, aber auch von Eltern, die gerade während dem Lockdown nicht mehr weiter wussten, die in ihrer Verzweiflung niemand gefunden haben, den sie anrufen konnten. Selbst die Krisentelefone beim Jugendamt waren ständig besetzt, sodass sie da gar nicht durchkamen. Wir sind oft auch in Familien gefahren, obwohl es einen Lockdown gab, weil Familien wirklich am Rand der Verzweiflung waren und wussten nicht, wie es weitergehen soll. Und wir haben in diesen Monaten der verschiedenen Shutdowns regelmäßig fast 2000 Familien besucht, darunter 6000 Kinder, und haben ganz viele Dinge gesehen, die nicht besonders schön sind.
Geben Sie doch noch mal ein oder zwei Beispiele.
Also in einer Situation rief eine Mutter an, die mit ihrer Tochter überhaupt nicht mehr konnte, also Teenager. Die Tochter hat nur noch den jüngeren Sohn geschlagen. Die Mutter war völlig überfordert. Sie wusste nicht, was sie tun sollte. Dann sind wir mit zwei Sozialarbeitern dorthin gefahren, haben mit der Mutter auf dem Balkon gesprochen, mit der Tochter in ihrem Zimmer und haben versucht, die ganze Eskalation zu beruhigen, damit es dort nicht zu schlimmeren Folgen kommt. Ich habe auf der Straße einen Jungen gesehen, der hatte so ein blaues Auge. Da hat man fast den Faustabdruck gesehen. Und ich habe ihn dann gefragt, was los sei. Und er hat gesagt, naja, ich war gerade mit dem Schlitten unterwegs und mir ist der Schlitten ins Gesicht gefahren. Und man sah natürlich, dass es nicht so war. Das sind nur Kleinigkeiten von dem, die wir beobachtet haben.
Also das sind die Auswirkungen, letzteres zumindest, von physischer Gewalt, was Sie jetzt geschildert haben. Gleichzeitig hat man ja auch viel gehört und gelesen über die psychischen Belastungen, die Kinder erfahren haben durch die Pandemie-Situation. Herr Fegert, Sie sind Kinder- und Jugendpsychiater. Es gibt ja eine erste große repräsentative Studie zur psychischen Situation von Kindern und Jugendlichen in der Corona-Krise, diese sogenannte COPSI-Studie, die das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf zusammen mit Infratest DIMAP gemacht hat, über 1000 Eltern befragt hat und auch über 1000 Kinder im Alter zwischen 7 und 17 Jahren. Eines der Ergebnisse, zwei Drittel der Kinder und Jugendlichen haben angegeben, dass sie eben durch die Kontaktbeschränkung der Covid-Krise psychisch belastet waren. Können Sie uns das mal in Erfahrungen aus Ihrer Praxis übersetzen? Also welche Art von psychischen Erkrankungen haben in Pandemiezeiten bei Kindern vor allem zugenommen?
Die Hamburger Kollegen haben gefunden, dass 70% der Familien und der Kinder angegeben haben, dass ihre Lebensqualität abgesunken ist. Das haben wir alle ja auch wahrgenommen. Es waren 30% der Kinder, bei denen emotionale oder Verhaltensauffälligkeiten gefunden wurden. Und vor Corona gab es mit den gleichen Instrumenten Häufigkeiten unter 20%. Das ist schon ein gigantischer Anstieg. Und das ist vielleicht eine Sache, die mir auch sehr wichtig ist. Wir dürfen das nicht über einen Kamm scheren. Wir haben genau in den Notfällen die Kinder gesehen, die Herr Siegelko beschrieben hat. Wir hatten aber auch, das Jugendamt Ulm hat in der ersten Corona-Phase innerhalb von 2 Wochen eine Quarantäne in Obhutnahme organisiert, dass die Kinder zuerst mal geschützt werden konnten und dann, wenn es klar war, dass sie nicht infektiös sind, dann in andere Einrichtungen oder in Pflegefamilien gehen konnten. Also manche haben auch sehr kompetent reagiert. Es ist einfach eine unübersichtliche Landschaft gewesen und wir haben auch keine Rückmeldungen bekommen. Viele Familien haben sich exzellent um ihre Kinder gekümmert. Das muss man auch sagen. Deshalb wehre ich mich gegen diesen Begriff Generation Corona. Es ist vor allem im Übergang jetzt schwierig. Die Kinder, die vom Kindergarten in die Schule gekommen sind, hatten gar keine Chance, neue Kameraden zu finden, hatten auch keine Chance, sich jemand anzuvertrauen. Aber manche Kinder waren auch in der Zeit eigentlich sehr, sehr gut durch die Zeit gekommen. Wir brauchen jetzt von den Hilfen her keine Gießkanne, sondern wir müssen uns sehr, sehr genau auf die konzentrieren, die Hilfe brauchen. Und das waren, das zeigen jetzt mittlerweile schon viele Forschungsbefunde, oft die Familien, die wir vorher auch schon kannten.
Frau Andresen, was sagen Sie? Herr Fegert hat gerade gesagt, er mag diesen Begriff Generation Corona nicht, weil er ihn nicht ausreichend präzise findet, wenn ich das richtig verstanden habe. Wie stehen Sie dazu?
Ja, wir haben ja zusammen mit Kolleginnen und Kollegen der Universität Hildesheim sehr früh Jugendliche befragt. Das war gleich zu Beginn des ersten Lockdown. Und haben da eigentlich zum einen festgestellt, dass sich Kinder und Jugendliche und Familien alleingelassen fühlen und dann aber, wie Herr Fegert es gesagt hat, unterschiedliche Möglichkeiten gehabt haben, sich auch zu helfen, den Tag zu gestalten, Ressourcen auch zur Verfügung standen. Allein der Wohnraum beispielsweise, wie viel Platz hat man, gab es einen Garten, einen Balkon, hat einen entscheidenden Unterschied ausgemacht. Und was wir da sehr schnell gesehen haben, ist das Gefühl gewesen, es interessiert sich überhaupt niemand für uns. Und darum haben auch wir sehr schnell gesagt, der Begriff Generation Corona ist der falsche Begriff, weil er ein Signal sendet an Kinder und Jugendliche, ihr seid jetzt eine im Grunde stigmatisierte, markierte Generation. Und dieses Signal zu senden, halten wir für wirklich falsch. Es kommt jetzt darauf an, dass die richtigen Maßnahmen ergriffen werden, damit es eben nicht dazu kommt, dass wir hier eine Generation haben, die auf ganz vielen Ebenen erheblich benachteiligt ist, im Bildungsbereich, im Gesundheitsbereich, mit Blick darauf, dass, was Herr Siegelkow geschildert hat, dass Gewalterfahrungen eben nicht aufgedeckt werden und Kindern, die betroffen sind, hier keine Hilfe entgegenkommt. Also das Signal muss eigentlich ein ganz anderes sein und darum finde ich den Begriff Generation Corona an dieser Stelle wirklich falsch, so wie im Übrigen ich auch den Eindruck habe, dass Sprache mal wieder sehr verräterisch ist. Wir haben von Kindern als Virenschleudern gehört. Wir hören im Moment häufig von der Durchseuchung in Schulen und ich frage mich, was ist das eigentlich für eine Art, über Kinder und Jugendliche ihre Integrität und ihre Würde zu sprechen? Und da wünsche ich mir wirklich eine andere Art und Weise, darauf zu blicken. Und damit verbunden sind dann auch andere Perspektiven. Was brauchen sie denn jetzt? Was brauchen die Familien, von denen Herr Siegelkow spricht und mit denen die Arche durchgängig Kontakt hatte, vor dem Hintergrund ihrer Erfahrungen, die sie jetzt gemacht haben?
Was muss passieren? Darüber werden wir ganz bestimmt am Ende der Sendung sprechen. Ich möchte aber noch ein bisschen bei der Diagnose des Ist-Zustandes verweilen, Ihren Aufruf zu Präzision und genauem Hinschauen aufnehmen. Aber dennoch auch noch mal den Herrn Siegelkow fragen, Generation Corona, ist das ein Begriff, den auch Sie ablehnen?
Ich glaube, dieser Begriff Generation Corona ist etwas, was wir zulassen oder was zugelassen wird. Wir können über unsere Kinder nicht pauschal urteilen, ohne sie zu fragen, was sie denken, wie es ihnen geht. Wir müssen versuchen, den Kindern dort zu begegnen, wo sie sind und die Hilfemaßnahmen dahin zu bringen, wo sie sind. Und wir müssen ihnen positiv begegnen. Es gibt eine abgehängte Generation. Es gibt abgehängte Kinder, die waren vorher abgehängt, die sind jetzt noch viel weiter abgehängt. Auch das darf man den Kindern eigentlich nicht sagen, weil sie merken ja dann, dass sich keiner richtig um sie kümmert. Sie sind Kinder, sie haben Potenziale und diese Potenziale muss man fördern und unterstützen. Die Frage ist nur, wer macht das? Und dann kommt es dahin, dass wir uns überlegen müssen, wie Sie schon sagen, am Ende der Sendung werden wir über Maßnahmen und Möglichkeiten reden. Aber wir müssen unseren Kindern positiv begegnen und sagen, wir, wie Frau Merkel es auch gesagt hat, wir schaffen es gemeinsam, wir schaffen es mit euch. Aber bestimmte Worte oder bestimmte Sätze lassen wir auch als Gesellschaft zu. Und Generation Corona gehört sicherlich dazu, das ist das falsche Signal, was wir setzen. Aber wir lassen es zu, dass es so ist, wenn wir keine Maßnahmen ergreifen, diesen Kindern zu helfen und sie zu fördern.
Wir lassen es zu, dass es so ist. Und wenn man wirklich nochmal bei der Diagnose bleibt, auch wenn man diesen Begriff ablehnt, weil man ihn zu pauschal findet und nicht zielführend. Aber wenn wir das jetzt nochmal durchgehen, also Stichwort Kriminalstatistik. Bundeskriminalamt hat im Mai dieses Jahres die polizeiliche Kriminalstatistik für 2020 vorgelegt, die eben Auskunft darüber gibt, wie viele Kinder im Jahr 2020 geschlagen, getötet, misshandelt oder sexuell missbraucht wurden. In allen Medien war das Ergebnis, die Fallzahlen sind in der Pandemiezeit eindeutig gestiegen. Herr Fegert, falsch war das nicht, richtig?
Nein, falsch war das nicht. Das ist immer, welchen Vergleichszeitraum man nimmt. Schaut man über die letzten 10 Jahre zurück, dann sind sie eher gesunken. Schaut man sich die letzten 2, 3 Jahre an, dann war ein Anstieg da. Was mein Hauptpunkt dabei ist, die polizeiliche Kriminalstatistik repräsentiert wirklich nur die absolute Spitze des Eisbergs. Mhm. Und von diesen Fällen sind dann mehr als 80% solche Fälle, wo die Verfahren eingestellt werden oder die Täter nicht verurteilt werden. Was eigentlich der Skandal ist, sind die zahllosen Kinder, die ungehört, missbraucht, misshandelt und vernachlässigt werden. Und wir haben das ja in Dunkelfelduntersuchungen, indem wir Bevölkerung einfach repräsentativ befragen, erhoben. Und da haben wir Zahlen im Bereich 10 bis noch mehr Prozent. Das heißt, das sind riesige Zahlen. Wenn Sie sich überlegen, und verstehen Sie mich nicht falsch, ich will nicht sagen, dass Misshandlung eine Erkrankung ist, aber um Gefühl Ihnen zu geben, so viel Menschen, wie Sie mit einem Typ-2-Diabetes kennen, so viele Menschen haben sie in ihrem Bekanntenkreis, die sexualisierte Gewalt in der Kindheit erlebt haben. Und das ist genau der Punkt, den wir jetzt sehen müssen, dass wir die Hilfen gerade diesen Kindern geben, die sie ganz dringend brauchen. Da bin ich wirklich völlig auch bei Herrn Siegelko.
Frau Andresen, diese Kriminalstatistik, die aktuellste, die wir haben, was hat die bei Ihnen ausgelöst?
Also bei jeder Kriminalstatistik stelle ich mir sofort die Frage, wo sind diejenigen, die wir darüber nicht erfassen? Wo sind diejenigen, wie Jörg Fegert gerade gesagt hat, die wir nicht sehen? Und wie muss ich mir das Dunkelfeld, das sogenannte, vorstellen? Und als Wissenschaftlerin stelle ich mir die Frage, wie kommen wir dahin, dass es hier Sichtbarkeit gibt? Denn die Sichtbarkeit ist das, was dazu führen kann, dass Kindern und Jugendlichen so schnell wie möglich geholfen wird. Dass erstens die Gewalt beendet wird und zweitens sie in gute Hilfen kommen. Natürlich haben wir uns alle jetzt bezogen auf die aktuelle Kriminalstatistik die Frage schon vorher gestellt, was bedeutet der Lockdown für Kinder und Jugendliche? Was bedeutet es, wenn Kinder und Jugendliche jetzt einfach schon qua Aufgabe mit der Schule häufiger im Internet unterwegs sind? Und die Kriminalstatistik hat sicherlich eine erste Antwort und eine Annäherung gegeben. Aber da stochern wir in vielerlei Hinsicht noch im Dunkeln und wir brauchen wirklich eine bessere Übersicht. Und das fängt auch dann dabei an, dass wir genau solche Erfahrungen auch sammeln, wie sie jetzt Herr Siegelko geschildert hat. Und dass wir eben auch noch mal schauen, was bekommen wir an Informationen, etwa über Hilfetelefone wie die Nummer gegen Kummer, die ja ihr Angebot auch erhöht hat in der Zeit. Also ich denke, wir brauchen hier wirklich noch mal sehr viel mehr als das, was die Kriminalstatistik uns liefert. Da ist sowohl die Wissenschaft gefragt, als natürlich auch die Politik hier sehr viel offensiver die Möglichkeiten zu schaffen. Denn nur so bringen wir Licht in die Lebenssituation dieser betroffenen Kinder.
Ich muss sagen, ich bin ein bisschen überrascht. Klar, Sie sind Wissenschaftlerin, aber angesichts der vielen, vielen Berichte, die wir gehört und gelesen haben, wie dramatisch sich die Pandemie auf die Situation von Kindern und Jugendlichen ausgewirkt hat. Herr Siegelko spricht in seinem Buch von 152 getöteten Kindern und 134 Fällen, in denen die Betreffenden einen Tötungsversuch überlebt haben im Jahr 2020. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen überrascht, wie gelassen Sie die Situation jetzt gerade schildern.
Ich weiß nicht, ob gelassen der richtige Ausdruck ist. Sie haben nach der Kriminalstatistik gefragt und die Kriminalstatistik ist jedes Jahr wieder schockierend. Jedes einzelne Kind, das Gewalt erlebt, ist schockierend. Ich merke nur, dass eine, ich sage mal, skandalisierende Sprache und die Skandalisierung von Fällen bislang nur sehr selten nachhaltig dazu geführt hat, dass Kindern und Jugendlichen in der Breite der Betroffenheit wirklich geholfen wurde. Die Aufgabe der Wissenschaft ist, dafür zu sorgen, dass wir wirklich mit unseren Methoden Licht ins Dunkel bringen und dass wir davon ausgehend eben auch noch mal genauer beschreiben können, was ist jetzt nötig und wer braucht jetzt was. Gelassenheit ist, glaube ich, nicht der Begriff, mit dem jetzt ich meine Beschreibung richtig verstanden wissen würde.
Herr Silko, wie geht's Ihnen mit dem, was Sie bislang gehört haben von den anderen beiden?
Ja, im Grunde ist es ja so, als ich im Mai die Statistik gelesen habe, habe ich gedacht, naja, das ist eine Statistik, die sagt Zahlen aus, sie spricht nicht über ein Menschenleben, die Dunkelziffer ist viel höher und am Ende des Tages werden wir sehen, wie schlimm es tatsächlich ist. Wer mich kennt, weiß, dass ich seit 26 Jahren gegen Kinderarmut kämpfe, gegen Ausgrenzung und vor vielen, vielen Jahren schon gesagt habe, wir werden in Deutschland mal verwahrloste Kinder auffinden. Da hat man noch gesagt, naja, nicht übertreiben. Dann starb Jessica 2005 in Hamburg, die ihre Haare gegessen hat und es ging ein Heulen durch die Gesellschaft. Und je mehr ich darüber nachdenke, umso mehr muss ich sagen, seitdem gibt es viele Berichterstattungen über verwahrloste Kinder, über getötete Kinder. Und es gibt eben das, was wir eben auch gehört haben, Statistiken, die immer wieder dramatisch klingen. Aber jetzt nach den Ferien muss ich feststellen, viele Kinder sind jetzt wieder in der Schule, sie sind in der Kita, sie sind bei ihren Sozialpartnern. Die Kinder können sich im Unterricht nicht mehr konzentrieren, viele dieser Kinder. Sie mobben sich auf dem Schulhof, sie haben eine erhöhte Gewaltbereitschaft. Viele der blauen Flecken, die man nicht gesehen hat, sind verheilt, viele Wunden sind geheilt. Und wir werden erst in den nächsten Wochen und Monaten die tatsächlichen psychischen Schäden auch bei den Kindern sehen, mit denen wir als Arche oder die Arche-Klientel wären, das ist das Erschreckende. Und ich finde doch, man muss eine deutliche Sprache sprechen. Man muss der Not ein Gesicht geben, damit die Menschen auch hinschauen. Das Problem ist heute bei unserer schnelllebigen Zeit, auch diese Polizeistatistik, die ist schon wieder verflogen. Kaum ein Mensch redet mehr drüber. Das war vielleicht eine Woche, zwei Wochen, wo jeder drüber geredet hat. Aber es sterben trotzdem jede Woche Kinder an den Folgen von Verwahrlosung. Und da wird zu wenig hingeschaut. Und ich denke, Wissenschaft hat ihren Auftrag. Politik hat ihren Auftrag. Wir als Arche haben unseren Auftrag, die Hilfsorganisationen haben ihren Auftrag. Aber wir müssen alle besser hinsehen und ich gebe Frau Andresen völlig recht, jedes Kind, das stirbt, jedes Kind, das sexuell missbraucht oder psychisch missbraucht wird, ist ein Kind zu viel. Und da geht es nicht um 132 Kinder, die man gerettet hat, sondern es geht um jedes einzelne Kind. Und da müssen wir uns alle zusammensetzen und versuchen, das Beste für das Kind rauszuholen. Angefangen von der Politik bis hin zum kleinen Verein, denn es geht hier um unsere Zukunft, es geht aber vor allem um unsere Gegenwart.
Und der Aufreger ist nicht die Kriminalstatistik einmal im Jahr. Der Aufreger ist einfach die riesige Dimension im Alltag. Und was wir jetzt in der Pandemie gesehen haben, bin ja auch Klinikdirektor, wir sind mit dem wirklichen Leben ja auch konfrontiert, ist, dass wir im Moment ja schon lange Wartelisten haben in der Kinderpsychiatrie bundesweit. Aber das sind ja nur die Familien gewesen, die für sich Hilfe suchen. Genau. Normalerweise kriegen wir die meisten Patienten eigentlich zugewiesen, weil eine aufmerksame Lehrerin, eine Kindergärtnerin mit den Eltern redet und lange arbeitet, dass sie Hilfe in Anspruch nehmen. Das heißt, wir haben im Moment eine große Verzerrung in der Hilfe in Anspruchnahme. Und die Kinder, die man jetzt erst in der Schule oder im Kindergarten in der Gruppe wieder sehen wird, die jetzt erst eine Chance haben, sich anzuvertrauen, denen müssen wir Hilfen anbieten. Und ich glaube, da sind wir auch im System vielleicht etwas zu starr, weil jetzt haben relativ viele Kinder Ängste. Also europaweit haben wir gerade eine Umfrage gemacht. Alle sehen eine Zunahme von Ängsten, alle sehen eine Zunahme von Essstörungen in beide Richtungen, Magersucht und auch durch den Bewegungsmangel deutliche Gewichtszunahmen. Wir haben mehr Depressionen, aber die ganzen anderen Probleme, die mehr, diese Jungsprobleme, die unruhigen Kinder, die sozialen Schwierigkeiten, die sind gar nicht wahrgenommen worden, weil die Kinder in der Schule nicht gestört haben und niemand das Leid dieser Kinder gesehen hat. Und das sind die Befürchtungen, die ich jetzt für den Herbst habe. Aber wichtig nochmal ist, wir müssen unsere Systeme dafür kompetent machen und ein einmaliger Aufschrei im Jahr oder alle Jahre wieder. Ja, wir waren, glaube ich, alle an dem Tag in verschiedenen Studios und haben Interviews dazu gegeben. Genau. Das ist wichtig, die Bevölkerung quasi aufzurütteln. Aber wir brauchen den langen Atem. Ja. Und wir machen das alle seit vielen, vielen Jahren in dem Feld. Und wir merken, wie schnell das Interesse am nächsten Tag wieder weg ist.
Wenn ich nochmal eine Ergänzung auch machen darf. Eine Botschaft, die wir aus den verschiedenen Studien jetzt zu Corona bekommen, an denen sich Kinder und Jugendliche beteiligt haben, ist die, hört uns endlich zu, nehmt uns endlich wahr, unsere Interessen. Mhm. Und wenn das schon in den, ich sag mal, sehr viel weniger gravierenden Bereichen nicht der Fall ist und Kinder und Jugendliche den Eindruck haben, eigentlich geht es nie um uns wirklich. Wie soll sich ein Kind überhaupt anvertrauen, wenn es Gewalt erlebt hat, wenn es schon bei einer kleineren Begebenheit nicht das Gefühl hat, ich kann hier wirklich jemandem vertrauen und mir wird wirklich geholfen.
Generation Corona, versagt die Politik beim Kinderschutz? Das ist unser Thema heute in diesem SWR2-Forum mit dem Kinder- und Jugendpsychiater Professor Jörg M. Fegert, der Kindheits- und Familienforscherin Professorin Sabine Andresen und mit Bernd Sickelko, dem Gründer des christlichen Kinder- und Jugendhilfswerks Die Arche. Also ich bin jetzt froh, Herr Fegert, dass Sie doch auch noch mal ein paar konkrete Beispiele für psychische Erkrankungen genannt haben, mit denen Sie und andere sich jetzt ab Herbst dieses Jahres auseinandersetzen müssen. Und auch den Hinweis von Ihnen, Frau Andresen, dass die Kinder gehört werden müssen, finde ich sehr wichtig. Und wenn wir jetzt am Weltkindertag über Kinderschutz reden, dann sollten wir ja in der Tat das ganze Bild in den Blick nehmen. Lassen Sie uns an dieser Stelle mal darauf schauen, wie der Kinderschutz hier in Deutschland grundsätzlich aufgestellt ist. Also sind die verfügbaren Mittel in Deutschland ausgeschöpft? Wie sieht die Kinderschutzinfrastruktur grundsätzlich aus?
Wir haben natürlich telefonische, auch anonyme Hilfsangebote, aber die meisten Studien zeigen eigentlich, dass die wichtigsten Ansprechpartner für Kinder irgendwelche Personen direkt im Umfeld sind. Das ist die Schulkameradin für ältere Kinder, das sind Eltern anderer Kinder, zu denen man nach Hause geht. Das sind bei uns auf Station häufig Nachtwachen oder Aushilfen, weil der hierarchische Abstand nicht so groß ist zu mir als Direktor, wird kein Kind kommen und mich da ansprechen. Das heißt, wir brauchen im Prinzip die sogenannten Bystander, die Personen, die um Kinder herum sind. So wie es in unserem Grundgesetz steht, darüber wacht die staatliche Gemeinschaft. Das staatliche Wächteramt ist ja nicht das Jugendamt, sondern das sind wir alle. Wir sind alle aufgerufen zu schauen und das ist die häufigste Möglichkeit. Und dann ist die Frage, wenn Kinder hier gehört werden, kommt das irgendwo im Hilfesystem an? Und da haben wir im Prinzip natürlich viele gesetzliche Regelungen. Ein großes Problem ist, viele Kinder vertrauen sich an, indem sie sagen, ich erzähle dir jetzt mal was, du darfst aber mit niemand drüber reden. Und da müssen wir als Erwachsene schon ganz schnell, das ist mir auch in der Sendung ganz wichtig, weil ja viele Leute zuhören und die sind eine Chance für Kinder, müssen wir ganz klar sagen, das kann ich dir so nicht versprechen, weil sonst muss ich später wieder mein Versprechen brechen und man ist schon so oft über die Kinder hinweggegangen. Weil wir brauchen dann sehr schnell an einem gewissen Punkt, sei es eine Lehrerin, sei es Hilfe von Professionellen. Und dafür gibt es in Deutschland eine Beratung durch insoweit erfahrene Fachkräfte, die jedes Jugendamt bereitstellen muss. Das funktioniert mal besser, mal weniger gut. Aber wir haben hier Rechtsansprüche und Möglichkeiten. Und es ist ganz wichtig, quasi von der individuellen Anvertrauenssituation dann wirklich ins Hilfesystem zu kommen. Und wenn Kinder schwer traumatisiert sind, dann brauchen sie auch Krankenbehandlung, weil wir haben gute Traumatherapien. Der Skandal ist, dass über 60% der Kinder, die schwer belastet sind und therapiebedürftig sind, diese Therapien nicht bekommen. Das heißt, wir haben viele gute Elemente. Wir sind ja auch ein reiches Land. Aber das System funktioniert nicht so durchlässig, dass wirklich für jeden individuell das gefunden wird, was er dringend braucht.
Frau Andresen, wie sind Ihre Erfahrungen?
Ja, ich würde gerne anknüpfen wollen an das, was wir auch aus der Aufarbeitungskommission mitnehmen. Wir haben gerade in der vergangenen Woche eine Studie zu sexueller Gewalt in der Familie veröffentlicht. Und da wird auch noch einmal sehr deutlich, es gibt so einen kontinuierlichen Faktor. Kindern und Jugendlichen wird häufig nicht geholfen, obwohl die Dritten in der Familie oder in der Schule oder im Kindergarten wissen, da stimmt etwas nicht. Und warum wird ihnen nicht geholfen? Die einen haben vielleicht selber große Ängste und wissen nicht, wie sie mit der Situation umgehen sollen. Die anderen sind extrem unsicher und wissen auch nicht, wie soll ich jetzt mit dem Kind umgehen. Die Dritten, etwa eine Lehrerin, die einen Verdacht hat, dass ein Kind vielleicht sexuelle Gewalt erlebt, hat die große Sorge, sich in die Privatangelegenheit der Familie einzumischen. Also erst einmal auch ein Bewusstsein dafür zu schaffen, Gewalt ist niemals eine Privatangelegenheit und Kinder können sich alleine nicht nicht befreien. Mhm. Es geht uns alle an und da sind wir alle im Grunde auch sogenannte Dritte, die ganz entscheidend sein können und einen Wendepunkt herbeiführen können. Und es gibt inzwischen im Kinderschutzsystem Möglichkeiten, dass ich mir auch selber erst einmal Beratung holen kann. Die insoweit erfahrene Fachkraft ist angesprochen worden. Ich kann aber auch beim Hilfetelefon sexueller Kindesmissbrauch mich erst einmal informieren und ein bisschen sicherer werden in der Beobachtung, die ich mache. Das, was wirklich fatal ist für betroffene Kinder, ist, wenn man dann aus Unsicherheit lieber nichts tut.
Herr Sickelko, wie sind Ihre Eindrücke von der Kinderschutzinfrastruktur, die wir in Deutschland haben?
Vor einigen Jahren saß ich bei uns im Speiseraum und an einem Tisch saßen mehrere Mädchen. Und das eine Mädchen sagte zu einer Freundin, mein Opa hat mich vergewaltigt. Und dann guckte das andere Mädchen ganz erstaunt und sagte, ja, mein Opa hat das auch getan. Das scheint wohl normal zu sein. Und seit dieser Zeit beschäftigt mich dieses Thema ganz besonders. Ich glaube, das, was fehlt in unserem ganzen Hilfesystem, sind Beziehungspartner. Menschen, denen die Kinder sich anvertrauen können. Natürlich ist Familie da, natürlich gibt es Klassenkameraden, natürlich gibt es Lehrer. Aber schauen wir uns mal das Bildungssystem an. Wenn ein Kind in der Schule ein Problem hat, da gibt es nur den Lehrer. Es gibt in vielen Schulen leider keinen Vertrauenslehrer mehr. Es gibt einen Sozialarbeiter, gerade in den Brennpunktschulen, der ist für 400 Kinder zuständig. Das kann gar nicht funktionieren. Das, was wir als Arche lösen können an Problemen bei den Kindern, sind die Probleme, die wir sehen. Und wir sehen sie, weil wir ihre Beziehungspartner sind. Wir sind die Menschen, die über Jahre mit den gleichen Mitarbeitern nachhaltig am gleichen Kind arbeitet. In unserer Einrichtung, wenn ein neuer Mitarbeiter kommt, die erste Frage in ganz Deutschland bei allen Kindern ist immer dem Mitarbeiter die Frage zu stellen, wie lange bleibst du? Das hat ganz viel mit der Wertigkeit der Kinder zu tun. Sie erleben oft einen Wechsel von Beziehungspartnern, von Lehrern, von Ansprechpartnern. Und ich glaube, wir brauchen viel mehr Vertrauenspersonen und wir brauchen ein durchlässigeres Hilfesystem. Warum gibt es keine Telefonnummer, die man sich merken kann? Warum gibt es nicht so eine Nummer wie, so einen Spruch wie 321, diese Nummer, die ist meins, das ist das Kinderschutztelefon. Und jedes Kind weiß das. Jeder weiß, die 110 ist die Polizei. Aber wenn wir heute ein Kinderschutztelefon anrufen müssen, dann haben wir eine 0800er Nummer und 3, 4, 5, 6, 7 Zahlen. Wir geben nicht mal in den Schulen sozusagen bekannt, wenn du Hilfe brauchst, dann mach das. Das müsste so wie das tägliche Frühstück in jedem Unterrichtsfach zugegen sein, ob ich das Hilfetelefon brauche oder nicht. Es muss ganz einfach zugänglich sein und da sind wir noch ganz weit von entfernt.
Aber woran liegt das?
Ich glaube, Kinder haben in unserer Gesellschaft keine Lobby. Politik wird nicht für Kinder gemacht, weil sie nicht Wählerstimmen sind. Warum gibt es noch nicht richtig Kinderrechte im Grundgesetz? Weil man immer Angst hat, dass Leute kommen und sagen, dann werden Elternrechte beschnitten. Darum geht es überhaupt nicht. Der Schutz des Kindes muss an höchster Stelle stehen und wir müssen Kinder behandeln wie Könige. Also ich nehme mal ein Beispiel. Seit 20 Jahren wissen wir, dass es finanziell arme Kinder gibt. Vor 20 Jahren, im Juni 2001, wurde der erste Armuts- und Reichtumsbericht veröffentlicht. Damals haben wir erfahren, dass 1,2 Millionen Kinder in finanzieller Armut leben. Damals habe ich gedacht, hurra, bald wird meine Arche überflüssig. Jetzt sind wir 20 Jahre später. Wir haben weniger Kinder, die geboren werden, aber die Armutszahlen haben sich verdreifacht. Das ist doch erschreckend. Und wenn wir nicht jetzt eingreifen, was soll aus den Kindern werden? Und dann können wir über eine verlorene Generation, über eine Corona-Generation sprechen. Da können wir ein Wort für finden, wie auch immer, aber es wird den Kindern nicht helfen.
Was sagen die anderen? Woran liegt das? Also das war ja jetzt ganz eindringlich und ganz nachvollziehbar, was der Herr Sickelko gesagt hat. Dieses 321 zum Beispiel. Ist die Einsicht nicht da?
Naja, ich glaube, ein erster Punkt ist, es wird viel zu wenig aus der Perspektive von Kindern und mit der Beratung von Kindern über genau solche Punkte gesprochen. Die Bereitschaft, auch Kinderschutz und Kinderpolitik, Armutspolitik, Herr Sickelko, Sie haben da ja nochmal ein weiteres ganz zentrales Thema angesprochen, konsequent aus der Perspektive der Rechte, Interessen und Bedürfnisse von Kindern zu betrachten. Das wäre aus meiner Sicht ein erster, wirklich dringender Schritt. Wir müssen den Interessen und dem Kindeswohl Vorrang einräumen. In allen Bereichen. Und dafür gibt es im Moment ganz offensichtlich keine Mehrheit. Und das hat die Corona-Pandemie noch einmal sehr deutlich aus meiner Sicht vor Augen geführt, dass hier Kinderinteressen nachrangig behandelt werden. Und ein weiterer Punkt, da interessiert mich, was meine beiden Gesprächspartner dazu sagen. Das ist etwas, was immer wieder diskutiert wird. Auch aus den USA kommend David Finkelhor, ein wichtiger Gewaltforscher, der sein ganzes Leben damit verbracht hat, der sagt, ein Grund für diesen sehr zögerlichen, in vielen Bereichen oder schlecht ausgestatteten Kinderschutz ist, dass es irgendwie immer noch ein mangelhaftes Bewusstsein dafür gibt, wie verwundbar Kinder eigentlich sind. Und man hofft natürlich immer, wir machen das alle seit vielen Jahren, dass sich etwas ändert in der Gesellschaft. Aber vielleicht ist das Bewusstsein dafür auch wirklich noch nicht da, um dem einen Vorrang einzuräumen.
Und da möchten Sie jetzt wissen, wie die anderen beiden darüber denken.
Das würde mich interessieren, ja.
Ich würde da gern was sagen. Also ich fand das schon extrem frustrierend in dieser Legislatur, dass die Einführung von Kinderrechten in die Verfassung, die ja vorgesehen war im Koalitionsvertrag, wieder gescheitert ist. Man argumentiert, das würde in Elternrechte eingreifen. All das ist für mich nicht nachvollziehbar. Wenn Sie einfach in die Praxis gehen, wenn Herr Siegelkow fragt, warum ist die Nummer so und nicht anders? Warum haben Juristen keine Ahnung von den Kinderrechten, die teilweise im Verfahrensrecht recht gut ausgeführt sind? Weil es nicht gelernt wird und weil es nicht vermittelt wird, weil es keine Priorität hat. Und ich glaube, wenn wir das nicht kapieren, dass Nachhaltigkeit nicht nur ökologische Nachhaltigkeit ist, sondern dass es darum geht, eine Welt zu schaffen, in der man in Würde leben kann, dann haben wir einfach sehr, sehr viel verfehlt und haben auch die Nachhaltigkeitsziele der UN nicht verstanden. Und deshalb brauchen wir Kinderrechte, damit die vorher gedacht werden, nicht gegen Eltern. Wir haben im Grundgesetz eine gute Abwägung im Artikel 6. Natürlich ist es natürliche Recht der Eltern, ihre Kinder zu erziehen. Aber wenn den Kindern Schaden entsteht, darüber wacht dann die staatliche Gemeinschaft. Aber wir brauchen mehr als das. Wir brauchen auch ein Förderprinzip für Kinder. Wenn Sie Armut ansprechen, das kann ich nicht quasi als Konflikt zwischen Eltern und Kindern. Die haben beide nichts. Da brauchen wir den Staat. Und das müssen wir thematisieren. Und das ist eine meiner zentralen Forderungen für die nächste Legislatur. Bringt Kinderrechte in die Verfassung und nicht mulmig oder irgendwie, sondern ganz klar auch als Rechte auf Entwicklungsförderung.
Sie haben jetzt ein flammendes Plädoyer gehalten für die Kinderrechte im Grundgesetz, aber auf die Frage von Frau Andresen haben Sie noch nicht geantwortet, ob es an dem Bewusstsein fehlt. Ich finde das noch wichtig. Ich finde, das ist auch nicht dasselbe. Also, weil das eine ist die Politik und das andere ist das Bewusstsein.
Na, das Bewusstsein ist, Eltern sorgen doch schon für ihre Kinder. Das wird sehr häufig eingewandt in genau diesen Debatten. Ja, das ist ja Sache der Eltern und die kümmern sich doch eigentlich auch in der Regel rum. Und in der Regel sind ja auch die Eltern die besten Vertreter von Kinderinteressen. Aber wir haben als staatliche Gemeinschaft auch eine Verantwortung. Und dieses Bewusstsein, glaube ich, ist noch zu wenig da. Man hält Familie und Kindererziehen für eine Privatsache und lässt damit einfach ganz viele Familien allein auch mit dieser Aufgabe.
Herr Siegelkow, wie sehen Sie das mit dem Bewusstsein?
Also wenn ich Frau Professor Andresen richtig verstanden habe, dann würde ich das mal so bezeichnen. Wir haben in der Pandemie gehört, dass Kinder sozusagen Gewohnheitstiere sind. Das heißt, die haben was erlebt und am nächsten Tag gehen sie zur Tagesordnung über und es funktioniert alles. So ist es aber nicht. Wir erwarten von Menschen, die anderthalb Jahre krank waren, dass sie, wenn sie ins Berufsleben kommen, auch nicht, dass sie sofort wieder 8 Stunden arbeiten. Unsere Kinder sind nach den Ferien sofort in die Schule geschickt worden, obwohl sie anderthalb Jahren keinen Regelunterricht mit 6 Stunden fest sitzen hatten. Und die Auswirkungen sieht man heute. Kinder sind eben keine Gewohnheitstiere. Und die andere Sache, um es nochmal politisch aufzugreifen, möchte ich sagen, unsere Politiker, die die Entscheidung treffen über unsere Kinder, haben diese Kinder noch gar nicht gesehen. Sie haben vielleicht ihre eigenen Kinder gesehen, die in ihrem behüteten Umfeld leben. Auch die Berater, die in der Kinderkommission arbeiten, des Deutschen Bundestages oder die über Kinder entscheiden, sind in der Regel Menschen, die haben noch nie ein Kind gesehen, das vernachlässigt ist, das von Hartz IV lebt, das Probleme hat. Und diese Menschen machen Gesetze über unsere Kinder und entscheiden über unsere Kinder. Das ist traurig, aber es ist die Wahrheit.
Und Kinderrechte ins Grundgesetz, dafür sind Sie auch.
Natürlich bin ich für Kinderrechte ins Grundgesetz. Der Kinderschutz muss hochgehalten werden. Der Schutz des Kindes muss ganz oben stehen. Aber nehmen wir mal das Beispiel der Bildung. Wenn wir das Recht auf Bildung ins Grundgesetz setzen würden, könnte eine Mutter oder ein Vater klagen, wenn es Unterrichtsausfall gibt. Das heißt, der Staat steht unter Druck und muss mehr Lehrer ins Schulsystem einfügen, damit das gar nicht passiert. Das kostet alles Geld. Und deswegen, meiner Meinung nach, gibt es die Kinderrechte im Grundgesetz nicht, weil es eben Geld kostet. Und dieses Geld geht man aus dem Weg, weil man den Schwächsten immer noch schwach hält.
Ich bin auch uneingeschränkt dafür, dass wir Kinderrechte ins Grundgesetz bekommen. Aber das müssen starke Kinderrechte sein. Und der Entwurf, der vorlag, hat auch diejenigen, die für Kinderrechte ins Grundgesetz seit vielen Jahren kämpfen, überhaupt nicht zufriedengestellt. Warum nicht? Zum einen ist eben das Kindeswohl nicht als vorrangig aufgenommen worden. Und dann sind wir genau an dem Punkt, dass eben doch Erwachseneninteressen vielleicht zuerst genannt werden. Und ein zweiter Punkt, wiederum auch die echte Beteiligung von Kindern und Jugendlichen. Auch das ist etwas, womit sich Politik ganz offensichtlich schwer tut. Und ich bin immer wieder erschüttert über die hartnäckigen Argumente. Und wenn man mit Aktivisten spricht, die mit dazu beigetragen haben, dass wir endlich das Recht auf gewaltfreie Erziehung haben, dann haben wir ja ganz ähnliche Gegenargumente gehört. Man würde in das Recht der Eltern auf Erziehung eingreifen oder Kinder bräuchten auch eine bestimmte Form von Erziehung. Also alles in allem kinderfeindliche Argumente.
Der heutige Weltkindertag, an dem wir diskutieren, steht in diesem Jahr ja unter dem Motto Kinderrechte jetzt. Und es sind jetzt noch 5 Tage bis zur Bundestagswahl. Wenn man ein bisschen in den Programm der Parteien blättert, dann finden sich da schon unterschiedliche Vorschläge für mehr Kinderrechte. Also zum Beispiel Einführung kinderfreundlicher Beschwerdeverfahren, Aufnahme von Basiswissen über Kinderrechte in die Ausbildung von den Berufsgruppen, die mit Kindern zu tun haben, oder auch Kinderschutzbeauftragte in Kitas, Schulen und Vereinen. So ein Punkt, den der Herr Sickelko vorhin auch angesprochen hat. Also wir nähern uns jetzt der Schlussrunde. Herr Sickelko, in Ihrem Buch Am Rande der Verzweiflung schreiben Sie unter anderem: Ein Kind ist ein schützenswertes Geschöpf, für das wir alle Verantwortung tragen. Und jetzt müssen wir alle Hebel in Bewegung setzen, dass die Zukunfts- und Entwicklungschancen dieser Kinder nicht schon wieder übersehen werden. Welche Hebel sind es denn, die die Politik jetzt in Bewegung setzen muss für die Kinder?
Also auf jeden Fall kann das Recht für Kinder und auch die Bekämpfung der Kinderarmut nicht ein Wahlkampfthema sein, über das sich jede Partei miteinander streitet und versucht, das Bessere auf den Markt zu bringen, sondern Kinder müssen der Fakt sein, dass alle Parteien zusammenarbeiten, egal welchen Hintergrund sie haben. Ich bin dafür natürlich, dass Kinderrechte ins Grundgesetz kommen. Ich bin auch für eine Kindergrundsicherung. Das sind alles Dinge, die wir fordern. Und die Parteien müssen sich einig sein. Es darf keinen Wahlkampf für Kinder oder gegen Kinder geben.
Herr Fegert?
Es braucht einen Vorrang für die Hilfen und Unterstützung von Kindern, für die Bildung von Kindern. Das ist was, was wir zuerst denken müssen. Kinder und Familie betreffen so viele Ressorts. Wir haben im Kanzleramt eine Prüfung quasi von Umweltfragen und von Genderfragen bei jeder Gesetzgebung. Aber wir haben keine Überprüfung, ob neue Gesetze Kinder nutzen oder schaden. Das wäre das, was ich unter Vorrang verstehe. Das sind gar nicht Einzelmaßnahmen. Das betrifft unglaublich viele Bereiche, vom Steuerrecht, wo wir quasi eine Kindergrundsicherung einführen müssen, bis in ganz dezidierte Bereiche der Ausbildung, der Schulmöglichkeiten, des Zugangs zu Unterricht. Wir müssen Kinder mit Fluchthintergrund anschauen. Also wir haben eine Vielzahl von kleinen Problemen und deshalb müssen wir für diese großen Probleme vor die Klammer eine Lösung ziehen. Und das ist die Funktion von Kinderrechten in der Verfassung. Und alles andere ist Alibi und das bringt Kinder nicht weiter und das bringt uns als Gesellschaft auch nicht weiter.
Frau Andresen.
Es reicht nicht, das Kindeswohl angemessen zu berücksichtigen. Es braucht den Vorrang, wie Jörg Fegert jetzt nochmal deutlich gemacht hat. Und das ist aus meiner Sicht auch der zentrale Punkt, die Vorrangigkeit in allen Bereichen. Und wir haben jetzt gar nicht über Schule und die Kinder und Jugendlichen, die wirklich abgehängt wurden in der Corona-Zeit, gesprochen. Wir haben von Herrn Sickelko nochmal den Hinweis bekommen, dass Schulen ganz anders ausgestattet werden müssen, jetzt erst recht. Und dass das nicht erfolgt ist, da sehe ich wirklich in allen Bereichen eine dringende Notwendigkeit, dass das Kindeswohl hier vorrangig beachtet wird. Und das hat dann auch am Ende des Tages damit zu tun, dass es mehr finanzielle Mittel braucht. Es braucht Geld in die Familien, die in Armut leben. Es braucht Geld in die Infrastruktur. Und neben dem Geld braucht es auch das, was vielfach beklagt wird, die Bürokratisierung, Verfahren, die wirklich nicht überschaubar sind für Kinder, Jugendliche und Familien und Kinder und Jugendliche. Und das ist, glaube ich, für den Kinderschutz zentral, brauchen ein Gehör. Und sie müssen auf Menschen stoßen, die in der Lage sind, ihnen zuzuhören und dann auch zu helfen.
Generation Corona. Versagt die Politik beim Kinderschutz? Das war am heutigen Weltkindertag unser Thema in diesem SWR2-Forum. Es diskutierten Bernd Sigelko, evangelischer Pastor und Gründer des christlichen Kinder- und Jugendhilfswerks Die Arche, Professorin Dr. Sabine Andresen, Kindheits- und Familienforscherin an der Goethe-Universität Frankfurt und Professor Dr. Jörg M. Fegert, Kinder- und Jugendpsychiater an der Uniklinik Ulm. Die Gesprächsleitung hatte Doris Maul.